Schönen guten Abend. Entschuldigung, Matthias, dass ich dir einfach reingeredet habe. Das versuche ich sonst nicht so oft. Bei Matthias traue ich mich. Schönen guten Abend, schön euch alle zu sehen. Wir haben heute ganz besondere Gäste. Wir haben nämlich, die italienische Familie ist da. La nostra famiglia italiana. Ja, wir haben nämlich Gäste aus Life Church Bari heute mit uns. Mimmo und Rosella. Benvenuti. echt schön, sie verbringen einfach ein Wochenende in Wien zum ersten Mal und haben sich nicht nehmen lassen, uns zu besuchen heute. Cool, oder? So, plaudert mit ihnen, sie können gut Englisch. Keine Scheu, auch wenn du nicht Italienisch kannst, Englisch, das geht auch gut mit ihnen. Genau. Fürchte dich nicht. Das ist unser Thema für diese Weihnachtsseason in den nächsten Wochen. Und es ist total spannend, dass dieses Thema, fürchte dich nicht, oder eigentlich diese Aussage, begegnet uns das, was wir heute Weihnachten nennen. Das, was wir rund und in der Weihnachtsgeschichte erleben, begegnet uns dort immer wieder. Weil der Bote vom Himmel, der Engel, sagt zu allen Beteiligten, fürchte dich nicht. Ganz am Ende zu den Hirten, bevor sie dann in den Stall gehen, dann sagt er zu Josef. Josef ist überhaupt der Underdog in der Geschichte, finde ich, viel zu wenig beleuchtet. Hören wir dann am Weihnachtsgottesdienst am 14. Und fürchte dich nicht zu Maria. Davon hören wir dann nächste Woche. Und heute starten wir in dieses Thema, fürchte dich nicht, in diese erste Aussage. Und es ist übrigens im Lukas-Evangelium das erste Wort, das Gott durch den Boten zu den Menschen sagt. In unserem Fall ganz konkret zu Zacharias. Spannend, oder? Das erste, das Gott zu den Menschen in einem Evangelium sagt, ist, fürchte dich nicht. Und wenn etwas zu oft vorkommt, ist es wert, ein bisschen hineinzuzoomen, oder? Und wisst ihr, es ist auch spannend, das Gebot in diesen Weihnachtsgeschichten oder was wir heute als Weihnachtsgeschichte bezeichnen, also die Ankunft, dass Gott Mensch wird, die Ankunft vom Retter in diesen Begegnungen, ist nicht, liebt einander, habt einen Christbaum, kauft viele Geschenke oder du musst vergeben, kehr um, du bist ein Sünder, hör auf zu sündigen. Es ist, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Stark, oder? Und wir schauen heute rein in Lukas 1 und ich möchte ganz kurz versuchen, den Kontext zu geben, wo Lukas, der dieses Evangelium geschrieben hat, sich befindet oder die Situation, die er hier uns erzählt und wovon er Zeugnis gibt, wo er von Augenzeugen das niederschreibt, in was er sich befindet, nämlich Gott hat 400 Jahre geschwiegen. 400 Jahre vorher, Altes Testament, alter Bund, Gott sagt 400 Jahre nichts. Krass, oder? 400 Jahre. Gibt es kein Wort, kein prophetisches Wort. Und in diesen 400 Jahren passiert so einiges mit dem Volk Israel. Das ist zwar zurück aus der Gefangenschaft, aber sie sind immer noch unter fremder Herrschaft. Zunächst von den, ich muss das kurz nachlesen, ich habe das heute nochmal recherchiert, entweder waren es die Babylonier oder die Perser, die noch unter persischer Herrschaft, dann wird das Land vom Alexander den Großen eingenommen, dann von Generälen geführt, dann hatten sie einen kurzen Lichtblick, die Makkabäer. Sie haben gedacht, jetzt haben sie es geschafft, endlich kurzzeitig sich unabhängig zu machen und dann landen sie unter römischer Herrschaft. So dieses Volk, die Menschen dort, das Volk Israel, haben gewartet. Sie haben sehnsüchtig gewartet, dass endlich etwas passiert, dass Gott endlich widerspricht, dass Gott eingreift, dass sich was tut. Und mitten in diese unerfüllte Hoffnung in diese wartende Sehnsucht, treffen wir zwei Personen. Und wir schauen in diese Geschichte Stück für Stück und wir beginnen in Lukas 1 und lesen 5 bis 7. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Die Geschichte von Weihnachten beginnt nicht im Stall, sie beginnt ungefähr 15 Monate vorher, nämlich genau hier. Und wir merken, dass die Geschichte vom Alten Testament nicht aufhört, sondern sie wird ganz neu verwoben und neu gestrickt. Wir lesen hier von einem Priester, Abteilung Abia, irgendwas vom Aaron, Unfruchtbarkeit. Wir kommen später noch zu den Räucheropfern und wir merken, die Geschichte des Alten Testaments ist jetzt nicht vorbei, die ist nicht unwichtig, sie wird aber neu verstrickt. Und ich möchte auch gleich sagen, wir begegnen hier jetzt nicht einem neuen Gott. Ah, jetzt ist Gott endlich nett. Jetzt wird Gott endlich lieb. Wir haben immer noch denselben Gott. Die Geschichte wird einfach nur weiter gestrickt und neu verwoben. Und wir sind jetzt nicht mehr in einer Zeit, alttestamentlich, wo man wartet, dass sich irgendwas, dass die Versprechen und Verheißungen in Erfüllung gehen. Sie gehen jetzt tatsächlich in Erfüllung. So, wir haben hier ein Ehepaar, Zacharias und Elisabeth. Beide haben eine Abstammung. Aaron, der war mit Mose an der Seite, der erste Priester, der im Zelt der Begegnung alle möglichen Dinge tun durfte und so weiter. Ich erspare jetzt die Details, das würde zu weit führen. Und wenn man sozusagen diese Abstammung hatte und Priester war, musste man 2 Wochen im Jahr dort Dienst verrichten. Dazu kommen wir dann auch gleich. Und was lernen wir noch kennen über sie? Wir lernen kennen, dass sie so lebten, wie Gott es gefiel. Sie waren gerecht, sagen andere Übersetzungen. Sie hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen. Und dennoch hatten sie kein Kind. Und diese Geschichte erinnert auch an viele Geschichten im Alten Testament von Männern und Frauen, die keine Kinder hatten. Abraham und Sarah, die lange gewartet haben. Rahel und Jakob, die Geburt von Samuel, ein paar zu nennen. Und es war immer eine Schande, keine Kinder zu haben. In unserer Zeit ist es fast schon ein bisschen umgekehrt. Wir tun sehr vieles, um keine zu haben. Aber zu der Zeit war es eine Schande, keine Kinder zu haben. Es war, als wäre man verflucht, als würde sich Gott abgewandt haben, weil Fruchtbarkeit war ein Zeichen von Segen. Und so haben Elisabeth und Zacharias mit dieser Schande gelebt. Elisabeth sagt das dann auch später, dazu kommen wir auch noch, bringt das zum Ausdruck. Und ich glaube, dass Lukas hier nicht zufällig erwähnt, dass sie nach allen Geboten, nach allen Weisungen gelebt haben, weil das, was er sagen wollte, es ist nicht ihre Schuld, dass sie kein Kind hatten. Es ist nicht ihre Schuld, dass etwas in ihrem Leben nicht passiert ist, nicht eingetroffen ist. Weil man hat immer gedacht, irgendwer muss schuldig sein. Irgendjemand hat irgendwas zu wenig getan, zu wenig gebetet. Ich meine, diese erleben wir heute ja noch genauso. Und genau das möchte Lukas hier sagen, ist nicht der Fall. Es war einfach so. Es war nicht ihre Schuld. Halten wir oft schlecht aus, oder? Wenn wir etwas nicht erklären können, warum etwas nicht eintrifft, warum etwas nicht passiert, warum eine Sehnsucht nicht erfüllt wird, warum etwas nicht eintrifft oder etwas schon eintrifft und man versteht nicht, warum es eintrifft. Aber es ist keine Bestrafung von Gott. Lukas 1, Abvers 8. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias und Elisabeth hätten, so wie viele Menschen es tun, wenn sie eine unerfüllte Sehnsucht haben und eine Hoffnung, die nicht eintritt, und Enttäuschung haben, sie hätten sich abwenden können. Sie taten es aber nicht. Sie sind treu geblieben. Sie haben immer noch nach Gottes Maßstab gelebt. Und Zacharias hat nicht aufgehört, seinen Dienst im Tempel zu versehen, obwohl es echt nicht sonderlich leicht war. Und mitten in seiner Routine passiert etwas Außergewöhnliches. Und Gott orchestriert das. Es ist nicht zufällig. Es wird zwar ein, wir lesen, ein Los wird bestimmt. Also stellt euch mal vor, wir würden uns hier treffen. Wir haben meistens so ein Zusammenkommen von allen, die im Gottesdienst beteiligt sind, um 15.50 Uhr. Stellt euch mal vor, wir würden würfeln, wer heute predigt, wer Livestream macht, wer zu den Kids geht, wer im Bistro ist, wer betet, wer Tontechnik macht, wer den Beamer bedient, wer hier danach zusperrt, den Müll runterbringt, die Deko wegräumt, herräumt. Wir würfeln. So war das. Das wäre doch lustig, oder? Oh, hoffentlich darf ich heute predigen. Bitte, bitte lass den Würfel. Ich will eine 6. Ich will predigen heute. Gott orchestriert diesen Moment, dass Zacharias dran ist, das Rauchopfer zu bringen. Und dieses Räucheropfer war etwas sehr, sehr Besonderes. Es ist eine Once-in-a-Lifetime-Gelegenheit. Wenn du das einmal gemacht hast, durftest du das nie wieder tun. Also es war wirklich special, special, special. Und nämlich standest du vor dem Allerheiligsten, also sozusagen zwischen dir und Gottes Gegenwart. Also wir sind noch im Zeit des alten Bundes. Gott war nicht gegenwärtig überall, er war ganz besonders im Tempel gegenwärtig. Und Zacharias hatte diesen Moment, da ist der Vorhang und dahinter ist Gottes Gegenwart und er darf den Weihrauch dorthin bringen. So, es war einerseits Routine, er war treu, er hat nicht aufgehört und gleichzeitig orchestriert Gott, dass er auserwählt wird, das Räucheropfer dorthin zu bringen. Und ich habe mir die Frage gestellt, und jetzt könnte man meinen, das Besondere ist, dass er das Räucheropfer bringen durfte. Das Besondere ist, wenn man predigen darf. Aber wisst ihr, was das Besondere in dieser Geschichte ist? Es ist nicht das Räucheropfer. Das Besondere ist die Begegnung mit dem Himmel. Dass der Bote des Himmels auf Zacharias begegnen will. Wisst ihr, das Besondere, was wir hier als Gemeinde leben, ist nicht, dass man irgendwann predigt, dass man irgendwann wichtig ist, dass man irgendwann es endlich geschafft hat, nicht mehr im Bistro oder im Kinderdienst zu sein. Das Besondere, wenn man hier Teil der Life Church ist, Gott zu begegnen. Das ist das Besondere. Und danach sehne ich mich, jeden Samstag, wenn ich hier bin, nicht zu predigen, Gott zu begegnen, mit vielen, vielen anderen Menschen gemeinsam. Und ich habe mir gedacht, hey, wie wäre es, wenn wir dieses Weihnachten, während wir versuchen, ein Once-in-a-Lifetime-Weihnachten zu kreieren, ja, wo endlich Weihnachten wie damals. Ein bisschen mit Klischees und Nostalgie und Weihnachtserinnerungen und Weihnachtsmusik und Weihnachtsdeko und ich stehe auch drauf und so und Keksen und Jingle Bells, Jingle Bells. Und wir versuchen ein Once-in-a-Lifetime-Weihnachten zu kreieren, aber wie wäre es, wenn es nicht auf das Ritual darauf ankommt, sondern auf die Begegnung. Auf die Begegnung kommt es an. Nicht auf das, ja, das Räucheropfer war besonders. Aber das Besondere war, dass Zacharias eine Begegnung mit dem Engel hatte. Dass Gott etwas zu ihm sagen wollte. Das ist das Besondere. Gott positioniert dich. Die Frage ist, kannst du dich ausstrecken, Gott zu begegnen? Wegschauen nur von dem Dienst, den du hier machst. Wegschauen nur von dem Once-in-a-Lifetime-Weihnachten. Auf Gott hin. Also, da steht ein Engel. Wir alle fragen uns, wie hat dieser Engel ausgeschaut? Wir kriegen kein Bild. In der Offenbarung steht ein bisschen ein Bild, aber ich weiß nicht, ob Gabriel so ausgeschaut hat. Also da steht ein Engel. Gut. Lukas 1. Wir lesen weiter. Zacharias erschrak. Ich meine, wer kann es ihm verübeln? Ja, Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Vielleicht hat es den umkaut. Stell dir vor, du stehst da und auf einmal steht da wer anderer auf. Da war vorher niemand. Doch der Engel sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Fürchte dich nicht. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Deine Gebete wurden erhört. Ich habe dich gehört, Zacharias. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich nicht vergessen. Ich wende mich zu. Gott erhört. Nicht immer in unserer Zeit. Nicht immer so, wie wir es uns vorstellen. Aber Gott hört und er hört, Gott wendet sich zu. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Unsere Hoffnung liegt nicht darin, wer in irgendeinem Land oder in unserem Präsident ist, obwohl es nicht unwichtig ist. Unsere Hoffnung liegt auch nicht darin, ob und wie viel Geld wir haben, obwohl es nicht unwichtig ist. Unsere Hoffnung liegt nicht auf unserem Beziehungsstatus, obwohl es nicht unwichtig ist. Unsere Hoffnung liegt nicht auf, ob wir immer nur gesund sind, ob alles immer glatt läuft, ob was auch immer unsere Umstände sind, obwohl es nicht unwichtig ist. Aber unsere Hoffnung liegt auf wem anderen. Nämlich, dass wir einen Gott haben, der hört und der erhört, der tätig wird, der sich zuwendet. Der sagt, ich habe dich nicht vergessen. Ich kenne dich. Und wisst ihr, er sagt das nicht nur zu Zacharias und Elisabeth hier. Er sagt das eigentlich zum ganzen Volk Israel. Er sagt, nicht nur wird das Kind eine Freude für euch sein, es wird auch eine Freude für viele andere sein. Und Zacharias und Elisabeth stehen hier fast wie stellvertretend für dieses ganze Volk Israel, das seit 400 Jahren nichts mehr von Gott gehört hat, das darauf wartet, dass hier endlich mal was passiert und im besten Fall die Römer rauskickt und dass jetzt einmal was kommt. Und Gott sagt, fürchte dich nicht, ich habe eure Gebete erhört. Und dass Gott hier sich zuwendet, dass Gott hier sagt, ich höre euch, ich höre euch, ich vergesse euch nicht, ich mache etwas, ist nicht nur für Elisabeth und Zacharias. Und das ist so genial, dass Gott in all seiner Größe und in seinem Wissen, er sieht Zacharias und Elisabeth und ihre unerfüllte Sehnsucht und ihre unmögliche Situation. Und er verbindet sie mit der unerfüllten Sehnsucht von einem ganzen Volk. Und ich frage mich, ob Elisabeth und Zacharias heute nicht auch stellvertretend für uns sein können. Dass so wie Gott sich dort zugewandt hat, möchte er sich auch heute ganz bewusst uns erinnern, dass er sich uns zuwendet. Aber dass er bei uns nicht Halt macht, sondern dass er das Zuwenden von mir mit dem Zuwenden von vielen von euch verbindet und wir gemeinsam einen Unterschied in dieser Stadt machen können. Dass er die Menschenleben verbindet, dass er einen größeren Plan hat. Wie genial ist das? Es bleibt nicht nur bei dir stecken. Die Bestimmung, die Gott hier hat für Johannes, ist für Zacharias und Elisabeth, aber nicht nur. Es hat eine größere Bestimmung. Ich weiß nicht, wie und wann er manche Dinge erhört. Und erhören und hören ist übrigens ein Unterschied. Wobei wir erhören eigentlich nie in unserer Alltagssprache verwenden, oder? Und erhören heißt, ich habe nicht nur gehört, ich tue auch etwas. Also ich sage nicht nur, bitte bring den Müll raus, sondern die Person tut das dann auch. Ich sage nicht nur, kannst du bitte das und das tun, sondern es passiert dann auch etwas. Und ich weiß nicht genau, wann sich Gott in welchen kleinen Details in meinem Leben Dinge ändert oder in deinem, aber ich weiß, dass er ein Gott ist, der sich zuwendet, der hört und der erhört. Und das ist nicht nur für mich, sondern das zieht weitere Kreise als nur in meinem Leben. Zacharias sagt zum Engel, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin noch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Und der Engel erwiderte, ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ich habe gehadert. Warum muss ich über Zacharias predigen? Warum muss ich erklären, warum der stumm ist? Wie soll ich das den Leuten sagen am Samstag? Was ist der theologische Bedeutung davon? Das Struggle war echt. Und ich muss sagen, ich finde Zacharias großartig. Wisst ihr warum? Das ist mein richtiger Anti-Held. Nicht so wie die Maria. Ja, passt. Soll geschehen, wie du mir sagst. Ich werde vom Heiligen Geist schwanger. Okay. Sondern Zacharias ist echt. Der sagt das, was 99% von allen sagen würden. Wie soll das gehen? Ich bin alt, sie ist alt, unfruchtbar. Also 1 + 1 + 1, 0. Und deswegen feiere ich Zacharias, weil er einfach der Anti-Held ist. Weil er das ist, was den meisten von uns geht, wo unser Vertrauen nicht ausreicht, wo unser Glaube nicht ausreicht, wo unsere Vorstellungskraft nicht ausreicht. Wir sagen ja, wie soll das gehen? Woran soll ich das erkennen? Und wisst ihr, was das Tolle ist? Obwohl Zacharias zweifelt und nicht glaubt und echt sich denkt, ja, wie soll das funktionieren, ist dann nicht auf einmal weg, dass sie doch kein Kind bekommen. Gott hält an seinem Plan fest. Gott ist auch treu. Und er bekommt ein Zeichen. stumm wird er. Das ist das Zeichen. Das ist das Zeichen, dass das wirklich eintritt. Mehr Erklärung habe ich nicht. Es ist einfach, er bekommt ein Zeichen. Und er wird sprachlos. Und ich habe mir gedacht, mit dem Wortspiel sprachlos, wie oft werden wir sprachlos, weil wir nicht glauben, weil wir nicht vertrauen, weil wir zweifeln. Wir wenden uns ab und denken uns, wir wissen nicht, was wir damit machen sollen. Wir hören auf zu beten, wir hören auf zu klagen, wir hören auf im Lobpreis zu singen, weil wir lassen uns verschlägt die Sprache. Wir werden sprachlos. Wir haben am Mittwoch in der Live-Group über das Thema Großzügigkeit gesprochen und dann haben wir auch darüber gesprochen, eben Gott gegenüber großzügig zu sein und dass es manchmal echt nicht so leicht ist, im Lobpreis zu sein und man hat vielleicht seine Themen im Leben und man fühlt es nicht. Im Sinne von, ist das jetzt authentisch, wenn ich das singe? Kann ich das alles glauben? Ist Gott wirklich so? Glaube ich das jetzt alles? Und was mache ich, wenn ich eine Diskrepanz merke? Und sind wir ehrlich, die haben wir alle oft. Und jetzt können wir uns entscheiden, uns die Sprache nehmen zu lassen und zu sagen, na dann singe ich nicht. Und es ist auch okay. Oder aber wir sagen, hey, ich lasse mir die Sprache nicht nehmen. Da ist eine Diskrepanz. Ich habe Zweifel. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt gehen soll weiter. Ich habe diesen Mangel an Vertrauen zu Gott. Ich weiß nicht genau, ist Gott jetzt wirklich der erhört und sich zuwendet? Aber wir dürfen uns entscheiden, uns die Sprache nicht nehmen zu lassen. Nicht sprachlos zu werden. Und vor allem in unserer Zeit heute, wo wir alle einen Quick Fix haben wollen. Schnelle Lösungen, schnelle Antworten. Und wenn es nicht kommt, dann lassen wir uns die Stimme nicht nehmen. Auch wenn da Zweifel oder Unvertrauen, nicht Zutrauen ist. Und ich habe mir dann auch gedacht, hey, wie können wir warten umarmen? Oder aktiv warten? Schweigen wir dann, bis es endlich eintritt? Oder gibt es vielleicht auch eine andere Möglichkeit? Also, Zacharias, Räucheropfer, Engel erscheint, fürchte dich nicht, erschrickt. Ihr werdet ein Kind bekommen. Wie soll das gehen? Du redest jetzt nicht mehr, bis sich das erfüllt. Wenn ihr die Bibel lest, stellt euch das mal bildlich vor. Auf einmal, du machst den Mund auf, aber es kommt nichts raus. Und Zacharias weiß, dass er jetzt rausgehen muss, weil dort draußen wartet eine Menschenmenge auf ihn, weil er hat ja der Once-in-a-Lifetime-Moment mit dem Räucheropfer. Und jetzt muss er sich die Blöße geben, zu denen rauszugehen und zu sagen, oder er macht nur, wie hat er sich verständigt? Und er kehrt nach Hause zurück und tatsächlich wird Elisabeth schwanger. Und dann sagt sie etwas, wo ich empfunden habe, dass ich das lesen möchte oder einfach weitergeben möchte, weil es jemand heute hier hören muss. Sie sagt, der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Jemand, der heute hier ist, muss das hören. Darf das hören, dass Gott zu dir sagt, ich sehe dich, ich möchte etwas Großes an dir tun, ich tue bereits etwas Großes an dir. sehe dich mit meinem liebevollen Blick, barmherzig. Und ich möchte alle Gefühle der Scham und der Verachtung und der Verletzung von dir nehmen. Wir können nur ahnen, wie Elisabeth sich gefühlt hat. So, Elisabeth ist schwanger und irgendwann kommt ihre Cousine Maria, die auch schwanger ist. Und Zacharias kann immer noch nicht reden. Und ich stelle mir vor, der hat sich gedacht, ja super, die zwei haben dann genug Zeit zum Reden, die zwei Frauen. Und ich mache mein Ding. Was auch immer Zacharias getan hat. Und Elisabeth bringt dann einen Sohn zur Welt. Sie freuen sich, die Nachbarn freuen sich, alle freuen sich. Sie backen ihr Leben nicht. Es ist wirklich passiert, die alte Frau, der alte Mann, unfruchtbar. Es gibt wirklich ein Kind. Und dann am achten Tag gehen sie zur Beschneidung. Und in dem Moment soll der Junge einen Namen bekommen. Und das Team kann schon zu mir dazukommen, das Worship-Team. Und der Junge soll einen Namen bekommen. Und sozusagen die Leute, die da dabei waren bei dieser Beschneidung, bei diesem Ritual, das nicht unwichtig war für die Zeit, reden sie alle Elisabeth ein, ja, da wird ja wohl Zacharias heißen. Zacharias ist der Name von dem Kind. Und Maria sagt, nein, Johannes. Und sie erleben in deiner Familie, in eurer Familie heißt niemand Johannes. Weder Zacharias heißt Johannes, noch der Onkel heißt Johannes, noch der Opa heißt Johannes, noch der andere Opa heißt Johannes, noch der andere Onkel heißt Johannes. Der kann nicht Johannes heißen. Und Zacharias steht abseits und sie holen Zacharias dazu, weil sie sich denkt, jetzt wird hoffentlich der Frau mal sagen, dass das nicht geht mit Johannes. Und Zacharias nimmt sein Täfelchen und er schreibt auf, weil er kann immer noch nicht reden. Sein Name ist Johannes. Johanan Shemo. Er heißt nicht Zacharias 2.0. Sein Name ist Johannes, Johanan Shemo. Und wisst ihr, was in diesem Moment passiert? Er kann wieder reden. Und wisst ihr, Johannes redet nicht, als das Kind geboren wird. Johannes bekommt seine Sprache, Zacharias bekommt seine Sprache wieder, als er bestätigt, was Gott gesagt hat. Als er einstimmt in das, was Gott gesagt hat. Als er dem Versprechen zustimmt. Als er vertraut, vielleicht im allerletzten Moment, weil das Kind ist eh schon da, Antiheld Zacharias. Aber in dem Moment bekommt er die Sprache zurück. Und wisst ihr, was Johannes bedeutet? Was Johanan bedeutet? Gott ist gnädig. Gott hat Gnade erwiesen. Das bedeutet Johanan. Als er bestätigt, dass Gott gnädig ist, dass Gott Gnade erweist, kann er widersprechen. Gott erhört. Gott erweist seine Gnade unverdient. Unverdient. Er bleibt treu. Gott macht es möglich. Und wisst ihr, diese Geschichte, die handelt von diesem Gott, der es möglich macht. Aber nicht nur, es handelt von einem Gott, der dasselbe ist der dasselbe bleibt, der sich nicht ändert, der sich nicht ändert, wenn wir zweifeln, der sich nicht ändert, auch wenn wir nicht mal vertrauen, der sich nicht ändert, wenn wir mit unserem Glauben kämpfen. Er lässt sich nicht rausbringen, unser Gott. Er ist ein Gott, der sich zuwendet, ein Gott, der erhört, ein Gott, der orchestriert, der begegnen möchte. Das ist das Wunder von Weihnachten, dass wir diesen Gott immer besser kennenlernen dürfen. Und ich möchte dich heute und jetzt in einem Moment einladen, und ich habe nur ein Täfelchen mit. Aber ich möchte dich einladen, dir vorzustellen, dass du auch ein Täfelchen in deiner Hand hast. Und vielleicht schließt du kurz deine Augen, um dich besser zu fokussieren. Stell dir vor, dass dein Täfelchen in deiner Hand. Und stell dir vor, du hast dieses Thema von unerfüllter Sehnsucht. Was ist das Thema in deinem Leben? Wo ist die enttäuschte Hoffnung? Wo ist das, wo du wartest und es passiert nichts? Was ist das Thema? Schreib es auf dein Täfelchen. Aber nicht nur. Schreib vielleicht Jochanan dazu. Gott ist gnädig. Schreib vielleicht dazu, Gott erhört. Schreib vielleicht dazu, Gott wendet sich zu. Schreib dazu, Gott möchte mir begegnen. Schreib dazu, Gott spricht heute noch. Schreib dazu, Gott ist barmherzig. Halt es Gott hin, dein Täfelchen. Sein Name ist Johannes. Jochanan Schemo, Gott ist gnädig. Gott wendet sich zu. Gott ist nicht länger stumm. Ich lade dich ein, aufzustehen. Mit deinem Täfelchen vielleicht, deinem imaginären Täfelchen. Wisst ihr, was Zacharias gemacht hat? Was war sein erstes Wort, das aus ihm herausgekommen ist? Es war nicht, boah, den Engel hättet ihr sehen müssen. Es war nicht, boah, was habe ich, Elisabeth, dir alles zu sagen von den letzten 9 Monaten? Das Erste, was Zacharias sagt, ist Lob. Er pries Gott. Er pries Gott. Das waren seine ersten Worte, die aus seinem Mund herausgekommen sind. Und wisst ihr, ihn ist es richtig überkommen. Der Heilige Geist hat ihn erfüllt und ihn ist es überkommen mit Worten über Gott und wer Gott ist und was Gott tun wird. Im letzten Satz sagt er Folgendes: Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Die ersten Worte aus Zacharias Mund ist Lob, ist Dank, ist Begeisterung über Gott, Staunen, was er vollbracht hat, was er tut, wer er ist. Und ich möchte einstimmen, dass wir Zacharias folgen, dass wir unseren Mund aufmachen und Gott gemeinsam singen und ihn loben. Vielleicht mit unseren Täfelchen in der Hand, mit unseren Zweifeln, mit unserem Unvertrauen, mit da, wo wir nicht genau wissen. Aber wir wollen nicht sprachlos sein. Wir wollen nicht sprachlos bleiben. mitten in unseren Schatten, in unseren Nebelsituationen, da, wo wir gerade nicht genau wissen, schweigen wir nicht, sondern singen gemeinsam, loben gemeinsam, sagen gemeinsam, wer Gott ist. Ein gnädiger Gott, der sich zuwendet, der eingreift, der erhört.